Und tatütata, da sind wir wieder. Herzlich willkommen im Autokino mit dem Grissi und mit dem Maxi und schön, dass ihr da seid. Und vor allem schön, dass du da bist, Christian.
Dankeschön, ja. Auch Max, schön, dass du da bist. Ja, wie geht's denn?
Also wir haben ja gestern Abend gemeinsam Bier getrunken und ich muss wirklich sagen, dass ich, also ich merke richtig, dass ich habe ein bisschen Kater.
Es war ein Bier, Max, oder?
Es waren zwei Bier.
Ach so.
Und ein Moskau Mule, muss man dazu sagen. Aber ich merke es. Ja, das zeigt, wie lange ich nichts mehr getrunken habe und dass ich ein saualter Mann geworden bin. Naja, aber auf jeden Fall war es auch ganz schön. Und ich bin so ein bisschen, ist auch so ein bisschen cool, wieder verkadert zu sein. Aber da, ich bin dann eben zum Subway, weil gestern Abend waren wir mit Max von der Priba unterwegs und er hat mich dann, der redet immer von diesem haben wir uns über veganes Essen unterhalten.
Ja.
Und ich lieb ja das vegane Teriyaki vom Subway. Aha. Also ich muss dazu sagen, ich esse ja eigentlich normal Fleisch, aber ich finde das vegane Teriyaki finde ich von der Konsistenz und vom Esserlebnis bei Subway viel krasser als das normale Teriyaki. Und dann hatte ich da so einen Hunger drauf, weil der mich da gestern Abend so drauf geballert hat im Kopf, dass ich mir gedacht habe, jetzt hole ich mir heute so ein Teriyaki. Und dann bin ich rübergelaufen zum Subway und habe mir so ein Teriyaki geholt und noch ein halbes mit irgendwas anderem und noch zwei Cookies und dann habe ich das alles gegessen und da war das Maul wieder größer als der Magen und jetzt ist mir so schlecht gerade, weil ich einfach eineinhalb Subs hatte und zwei Cookies, aber die auch in 10 Minuten nämlich reingedrückt habe, wie so eine Ente, Alter. Also,
wie so eine Stopfleber Ente.
Ja, ja. So eine Stopfleber.
Ja. Ja. Aber die essen das ja nicht aus freiem Willen, ne? Dem wird es ja einfach in den Hals geschoben.
Das ist einfach nur schlimm.
Bei dir war es freier Wille?
Bei mir war es freier Wille, ja. Also im ersten Moment, glaube ich. Ja, ich fühle mich auf jeden Fall wie so eine Stopfente.
Ah ja.
Und du so?
Ja, ich sag ganz ehrlich, also ich habe die letzten 50 Minuten lang nur geheult. Mir geht's auf eine Art schrecklich. Ich habe nämlich gerade heute Morgen diese Michael Schumacher-Doku fertig geschaut. Ich habe viel zu lange geschlafen, bis um 11:30 oder so, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich bin irgendwann wach geworden, es war auch kein Wecker gestellt, war ja nicht von auszugehen, dass ich so lange penne. Wir waren ja gestern Abend, kann man ruhig mal hier auch im Podcast öffentlich sagen, wir waren fein essen, Max. Und nach langer Zeit mal wieder und danach habe ich dich, ich sag mal, emotional manipuliert, mit mir noch ein Bier trinken zu gehen. Und genötigt trifft's auch, ja. Dann bist du mitgegangen und dann ist auch noch hier die Schlongonges und Priba Max und so sind alle noch gekommen. Es war wirklich noch ein witziger Abend, muss man dazu sagen.
Das stimmt.
Ja.
Aber warum warst du danach eigentlich noch mit einem Hund unterwegs?
Der Priba Max doch einen kleinen Hund hat, den Monty. Und mit dem habe ich dann noch gekuschelt eine Weile lang.
Also der Priba Max hat mir im Übrigen erzählt, Fun Fact, dass Monty nur Monty heißt wegen A zum J Album Monty. Das finde ich krass.
Genau, ja, finde ich auch.
Der war ein riesen Croxter zum J-Fan,
ja.
Als er 17 war.
Ja, zu Recht. Und dann habe ich den Monty noch ein bisschen gekuschelt und habe ich eigentlich so eine Stunde lang gemacht.
Wem ist dieses rote Auto?
Das ist dem Onkel vom Max anscheinend. Okay. Ja, genau. Also es war heute Nacht noch, also wir waren heute Nacht noch, sind so durch die Garagen gegangen, haben uns da alles Mögliche angeschaut und er hat mir mal sein Atelier gezeigt und so, wo ich gar nicht wusste, dass er sowas hat und der wohnt ja direkt neben mir und dann habe ich so gemeint, ja geil, dann kann ich ja einfach bei dir malen und muss hier nicht jedes Mal bei mir alles mit Folie auslegen. Ja, gar kein Problem, Chris. Ich so, ja, das ist gut, dass wir mal drüber gesprochen haben, nachdem wir uns jetzt ein Jahr kennen. Aber so ist es ja und dann bin ich heute Morgen viel zu spät aufgewacht, wie gesagt um 11:30 Maxi und dann wollte ich ja unbedingt heute über die Schumacher-Doku reden, die ich gestern schon angefangen habe zu schauen kann ich nur sagen, Leute, wenn ihr euch auf einen entspannten Tag freut und euch denkt, was gucke ich denn heute mal, dann startet gerne so, weil danach kannst du noch besser werden. Das kann ich einfach mal sagen, Alter. Ich bin gerade wirklich 40 Minuten lang durch meine Wohnung hier geflossen. Und das war einfach, also das war nix. Das war ganz, ich bin auch noch dabei, mich zu fangen. Also es, ich glaube, wenn du jetzt kurz was Trauriges sagst, dann fange ich einfach direkt wieder an zu weinen. Das ist
einfach nur, weil ich einfach aber ich so, überlege mir schon was ganz, irgendwas.
Ich bin so gepegelt, Alter. Das ist wirklich, übel. Und da bin ich wirklich wie mein Vater, so im Alltag oder so, einfach oft ein Stein, aber das wirklich, zeig mir nochmal, wie Mario Götze das WM-Tor geschossen hat oder Michael Schumacher, wie er diese eine Kurve gefahren hat und ich zerfließe. Das ist albern, aber so ist es halt, ne? So.
Naja, du musst immer überlegen, ich habe die letzten Jahre nie so viel geweint, wie bei der Szene, als Luke Skywalker Baby Grogu geholt hat. Also das war ja für mich emotional, jetzt wenn ich es erzähle, läuft ein Tränen. Ich war wirklich, das war für mich wirklich das war der emotionalste Fernsehmoment der letzten 10 Jahre für mich. Also das war so krass, wie ich so langsam begriffen habe, während dieser Endszene so, wie ich die Hand sehe und ich habe Tränen jetzt in den Augen. Und ich sitze und
ey, mir zwei alten heulen Männer, Alter.
Aber nicht wegen emotionalen Themen, sondern wegen Star Wars und Formel 1.
Bayern und Formel 1, ja.
Und dann, wie ich die Hand gesehen habe und ich habe es begriffen, dass das Luke Skywalker ist, ne, da habe ich einfach Rotz und Wasser geholt. Und wie der den Kleinen geholt hat, wie der den hochgehoben hat, habe ich ja wirklich allein auf der Couch gesessen, habe gemacht, also ich habe laut geschluchzt, allein in meiner Wohnung. Und ich habe das letztens, ich bin jetzt viel im Kundenkontakt, weil ich jetzt mache ja eine Offline-Erfahrung.
Cool.
Und arbeite ja ganz viel bei mir im Laden, im bedienen die Leute. Und dann war auch jemand, dann unterhalten sich natürlich viele Leute über Mando.
Wissen vielleicht nicht alle, Max hat jetzt einen Bubble-Tea-Laden.
Ja, ich habe einen Bubble und Tee heißt der.
Der wird gebubbelt und Tee getrunken.
Das macht ganz normalen, sauschlechten Tee.
Einfach nur so Pfefferminz, Alter.
Kamille. Was ist denn beschissener als Kamillentee?
Fenchel.
So ein kalter Fencheltee, früher in der Kindergartengruppe. Und dazu so viel zu dünn geschnittene Scheiben Gurken, die schon so am Tellerrand festkleben, weil man zu spät gekommen ist.
Und die Oma sagt aber so, es ist gut für die Harnröhre. Und ich denke so, ey Oma, ich bin 4, meine Harnröhre ist voll okay. Das muss ich nicht trinken.
Das ist gut für die Harnröhre. Naja, auf jeden Fall habe ich das der Kundin erzählt und habe gedacht, sie geht den emotionalen Weg mit mir mit, ne? Und dann hat sie mich einfach nur angeguckt und war so, ich gehe jetzt. Ich habe noch nie so geflennt, als der Kleine da rausgeholt hat. Und dann hat sie mich angeguckt, naja gut. Und dann ist sie noch einmal so um die Regale gelaufen, ist einfach dann, ja dann tschüss. Ich habe mich ein bisschen stehen gelassen gefühlt, aber ich konnte es auch verstehen. Naja.
Ja, ey, also bei mir ist es auch, also wo ich ja auch so bitter geheult habe, bittere Tränen geheult habe, die Story habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber ich erzähle sie immer wieder gern. Ich gucke Fog Race, diese Doku auf Netflix, wo es um diesen Koch aus Chicago geht, der sich selbstständig machen möchte mit einem eigenen Sternerestaurant. Ich fange das damals an, mit meiner damaligen Freundin zu schauen. Und es geht halt wirklich die erste Dreiviertelstunde, geht es wirklich nur um hier die Sößchen, die Textur, das, hier den Crunch bei dem Essen und hier haben sie so angerichtet und das Essen wird so geschickt und so. Und irgendwann ist sie halt eingeschlafen, weil der war das halt scheißegal. Fairerweise. Und dann geht es aber irgendwann um diese tragische Familiengeschichte von diesem Koch. Also es war wirklich, das muss man wirklich, ich kann das ja jetzt ein bisschen spoilern. Der Vater von ihm hat die Mutter erschossen. Und dann erzählt er, wie er das damals mitbekommen hat und wie das für ihn und seine Schwester war. Und dann liest er den Brief vor, den sein Vater ihm kurz vor der Tat noch geschrieben hat. Und kennst mich ja, liegt da im Bett. Lieg in diesem Bett drin und fang an, nur noch so zu schluchzen halt ohne Ende. Auf einmal wird sie wach, dreht sich um und in dem Moment kommt so ein Cut und man hört wieder so 4 Jahreszeiten-Musik. Er steht in der Küche und richtet ganz feinen Essen an und sie sagt nur, Holz jetzt wegen Essen. Und ich war so, nein, das war so und so. Und sie so, alles klar, ciao. Und was genauso schlimm war als hier Salwa Humsi in ihrer Story Serien empfohlen hat und ich dachte an so einem seichten Abend, wo ich wusste, am nächsten Morgen habe ich nichts zu tun. Jetzt fange ich doch nochmal an, Normal People zu schauen. Ey, da hat es mich dermaßen aus dem Orbit geschoben und ich habe wirklich dir morgens noch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob du die Sprachnotiz richtig angehört hast jemals, aber ich habe dir wirklich die verheulteste Sprachnotiz ever geschickt, Max.
Ich habe die gehört, ja.
Hast du so gehört?
Ich habe die abgespeichert.
Ja, hast du abgespeichert, okay.
Was, du musst die Serie schauen.
Ist auf gar keinen Fall. Mach die Simpsons an.
Ja, so, also das passiert bei mir so einmal alle 2-3 Monate, dass ich so einen Zusammenbruch habe. Und ja, so war es dann heute und gestern dann auch nochmal. Ja, so.
Ja, ich bin gespannt, was du gleich dazu sagst. Ich weiß nicht, was wir heute alles noch haben. Ich habe ja auch noch ein Thema mitgebracht. Ich werde heute ein bisschen kurz über What If reden. Mhm. Die aktuelle Marvel-Serie, die ist jetzt auch fast fertig.
Ja.
Fast fertig, 8 Folgen sind jetzt draußen. Aber ich würde auch nochmal ganz kurz mit dir zumindest, weil die Leute ja wissen, dass wir Fans sind, über die ersten 2 Folgen von LOL sprechen, weil die hast du ja auch gesehen, ich habe die auch gesehen.
Juhu.
Und finde ich auch ganz spannend. Aber ich weiß nicht, was du sonst noch so hast, so auf der
Ich habe gar, nee, ich habe nicht viel mitgebracht heute. Ich habe außer vollen Tränensäcken, nee, die sind ja auch leer, habe ich nichts mitgebracht.
Das, aber feuchte Handtücher.
Boah, feuchte Handtücher habe ich dabei, ja. Das können wir machen. Ja, die lass uns da gerne drüber reden, über die, ich meine, LOL, wir haben ja die erste Staffel, glaube ich, auch besprochen, oder?
Ausführlich haben wir die besprochen.
Wahnsinnig ausführlich und die haben wir ja auch sehr genossen. War ja auch ein unfassbar geiles Setup damals von den Leuten her. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass damals Teddy Teclebran, der uns alle verzaubert hat und in seinen Bann gezogen hat. Wir haben gestern auch nochmal drüber gesprochen, als wir unterwegs waren und da hast du gemeint, ey, diese eine Szene, wenn er mit diesem Hamster streitet.
Das war für mich Fernsehgeschichte, wirklich. Du sollst die Fritze halten. Mann, Alter. Ey, das ist so stumpf gewesen. Aber das war halt, es gibt halt so Comedy passiert, die ist in dem Rahmen genial. Und ich habe ja das Teddy-Programm geguckt, also hab's versucht zu schauen, was auf Netflix ist. Und wo er in dieser Riesenhalle in Stuttgart auftritt, ich weiß gar nicht, Max Schmeling ist, glaube ich, in Berlin. Aber auf jeden Fall so eine Riesenhalle halt so. Und dann habe ich.
Ist in Stuttgart, stimmt schon.
Ach, stimmt das, okay. Aber gibt's auch in Berlin, ne, glaube ich.
Nee, weil der kommt aus Stuttgart. Der okay. Max Schmeling. Das war ja ein Boxer.
Das weiß ich.
Ja.
Auf jeden Fall habe ich mir damals diesen Auftritt angeguckt oder habe dann die erste halbe Stunde. Ich fand es halt überhaupt nicht geil, was ich schade fand, weil ich ihn sehr mag. Und habe es dann irgendwann auch ausgemacht, weil ich es irgendwie so konfus fand. Aber dieses Konfuse und dieses Ganze, das passt, also das hat nicht so gut für mich vor 14.000 Leuten auf einer Bühne funktioniert.
Ja.
Aber das funktioniert halt in dem Rahmen von LOL so krass perfekt.
Ja.
Und deswegen, also der Teddy konnte man ja in der ersten Staffel nur lieben. Und die erste Staffel, die hat natürlich schon, ich meine, das ist eher immer so ein erstes Staffelphänomen. Also es war, der Vergleich mag vielleicht für manche Leute hinken, aber für mich ist der irgendwie naheliegend. Zum Beispiel damals die erste Staffel Big Brother, ja, 99 oder 98, wann das war. Das war ja eine Staffel, die kann man jetzt herhalten, was man will. Und natürlich das Reality-TV und keine Ahnung. Aber die hatte ja eine gewisse Magie. So, die hatte mit den Bewohnern, die sie ausgewählt hatten und mit der Kombination und wie sie das auch inszeniert hatten mit zum Beispiel Jürgen und Zlatko und so, das hatte ja eine Magie und das war ein Fernseh-Event. Und ich fand komischerweise, und das war ein Fernseh-Event, was ich damals sehr mochte. Ich mochte die erste Big Brother Staffel sehr gern. Ich habe das sehr gern geguckt.
Ja, ich habe mir damals die Maxi-CDs gekauft von Christian. Klar, das ist geil, ein Arschloch zu sein.
Ich hatte sogar das PC-Spiel, was war wie Pac-Man im Big Brother. Verstehe überhaupt nicht, was das soll.
Genial.
Wir waren richtig, der Haushalt nachts war Big Brother Merchandise-technisch richtig ausgestattet. Mhm. Wir waren richtig Fans alle. Die Mutter, meine kleine Schwester, ich, wir waren uns alle richtig geil.
Oh, naja, geil, Alter. Da konnte man noch so auf der Couch sitzen, konnte sich so nachmittags oder abends, wenn es lief, ohne dass man schlechtes Gewissen hat, einfach so eine halbe Packung Kellogg's Frosties reinzimmern und sich Big Brother anglotzen.
Voll.
Ja.
Voll. Also ich hab das, ey, wir haben also wirklich auch dann moderiert von Percy Hoven, Alter. Immer leb, so wie du dich fühlst, dritte Generation. Ey, das war alles geil.
So.
Ja, also das Gesamtpaket der ersten Big Brother Staffel, kannst du sagen, was du willst, war genial.
Genial.
War einfach genial. Es war genial. Naja, auf jeden Fall war es ein Feeling, was ich damals im Fernsehen sehr mochte. Und ich fand, als ich LOL geguckt hatte, hatte es natürlich keinen Reality-TV-Anspruch in dem Sinne. Im weitesten Sinne ist es ja auch irgendwie Reality-TV, aber natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Du hast 10 Leute, die nicht unwissend irgendwo hingeworfen werden, sondern Leute, die wissen, was sie tun, so, weil sie Comedians sind, weil sie SchauspielerInnen sind und weil sie einfach wissen, was da so passiert. Aber die erste Staffel hat natürlich auch eine Messlatte gelegt. Also durch die Kombination geradeaus. Also im Endeffekt, ich meine, du hattest so 2-3 Leute, Vigard Boning war nicht so stark. ne, in der Staffel. Der kam nicht so richtig zu Wort. Aber selbst eine Barbara Schöneberger ist einem am Ende irgendwie positiv in Erinnerung geblieben. Und die Kombination aus der, diese Truppe war auch magisch. Das ist das, deswegen ziehe ich den Big Brother-Vergleich. Es war ein magischer Moment des Fernsehens. Und was ich ja schon so durch die Blume gehört hatte, über Umwege von Leuten, die da beteiligt waren an der Produktion von der zweiten Staffel, nicht Leute, die im Haus selber waren, die haben gesagt, die Staffel ist schon gut, aber ich persönlich finde, dass die Magie der ersten Staffel nicht eingeholt wird. Und da habe ich gesagt, das kann ich mir vorstellen, ich bin gespannt. Und dann habe ich die ersten zwei Folgen gesehen und muss leider sagen, dass sich das so ein bisschen bei mir bestätigt. Also ich finde die, ich finde fünf Leute darin wahnsinnig stark,
ja,
und finde fünf Leute darin leider egal.
Mhm.
Und das macht's schwierig, finde ich. So, und die muss sagen, wenn fünf von den Leuten, die man krass findet, drei sind, die aus der letzten Staffel schon dabei sind.
Ja.
Nämlich Krömer, Kurt, Anke Engelke und vor allem halt Max Giermann. Aha.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also es ist natürlich, was man dazu sagen muss, es ist natürlich ein Format, was sehr stark Leuten in die Karten spielt, die so einen performativen Humor haben.
Ja.
Max Giermann hat den, auch ein Bastian Pastewka hat den sehr, sehr stark, auch ein Teddy Teclebrand hat den sehr, sehr stark. Ein Klaas zum Beispiel oder hier Tommy Schmidt, die haben das eher nicht so. Da ist es eher ein bisschen schwieriger. Wobei ich mir bei Klaas schon eher auch noch vorstellen könnte, dass er auch noch irgendwie was machen könnte in die Richtung, weil der kann auch so ein bisschen so Stimmen imitieren und sowas, das kriegt er schon noch ein bisschen hin. Aber so eine Tané, die ist jetzt zum Beispiel in den ersten zwei Folgen noch gar nicht so stark aufgetreten, ist jetzt auch nicht so mein Humor, was sie so macht, aber die kann zum Beispiel ja auch so einen SpongeBob sehr gut nachmachen oder so und das funktioniert in so einer Sendung natürlich dann schon irgendwie. Da kriegst du dann einfach Sendezeit und da werden einfach viele hingucken und sagen, okay, ich guck mir das jetzt mal an. Anke Engelke, dieses mit dem performativen Humor, finde ich auch nur so halb gut macht manchmal, traut sich aber immerhin zumindest immer mal wieder eine Nummer auszuprobieren. Dieser Chor, den sie da, diesen Lachchor, den sie zum Beispiel in der ersten oder zweiten Folge da gemacht hat, das fand ich jetzt nicht witzig oder so. Also ich hätte da jetzt nicht lachen müssen, wenn ich da gewesen wäre, aber trotzdem ist sie halt immer wieder eine, die Sachen ausprobiert, die sich für nichts zu schade ist und das mag ich schon sehr. Max Giermann, ich meine, das ist ja nochmal ein ganz anderes Level, das ist ja wirklich Meisterklasse. Der hat das ist sein Job. Das ist einfach sein Job. Er macht nichts anderes als Leute zu imitieren. Und wenn er als Jorge González auf die Bühne kommt und aber gleichzeitig auch Zauberer ist, dann ist das natürlich ein absoluter Quatsch. Und da hätte ich dann
wie wahrscheinlich die Brille aufsetzen.
Ja, ja. Großartig. ich liebe ja auch so falsche Brillen, ich liebe falsche Hände und so, das finde ich ja alles ganz toll.
Ja.
Also da kriegt man mich wirklich mit. Und ein Bastian Pastewka, der ist einfach Funny Bone durch und durch. Also der ist einfach schon immer super witzig gewesen. Und ich meine, der muss ja nur hier ich weiß gar nicht, wie er sagt. So, wenn er das sagen würde, müsste ich schon lachen wahrscheinlich. Deswegen großartig. Und und ein paar andere Leute sind halt, ich weiß nicht, so ein Tommy Schmidt, das ist halt am Ende vom Tag ein Comedy-Autor und ein sehr erfolgreicher Podcaster. Aber ich weiß auch nicht, ob jemand wie du und ich, Max, in dem Format die Leute alle umreißen würden, weil wir auch eher Leute sind, glaube ich, die so über so Situationskomik kommen. Weniger als, dass wir halt uns hinstellen und jetzt mal so eine komische Darbietung.
Aber ich habe ja schon so einen Hang, also das ist ja was manchmal meine Freunde auch alle so ein bisschen komisch finden, aber ich habe ja schon so einen Hang zu Kostümen und Puppen. Also ich liebe ja zum Beispiel sowas wie Party Dino oder Baby Jody redet Holländisch oder sowas.
Ja.
Und ich glaube, das würde da sogar noch, also, ne? Ich glaube, damit müsste man halt auf Angriff gehen.
Ja,
du musst halt mit genau diesem Scheiß auf, du musst ja irgendwelche so Figuren haben wie Möx oder Benny Borg
oder
Party Dino oder Baby Jody auf Holländisch, so.
Ja.
Das funktioniert.
Ja, das stimmt schon. Ja, doch, das wird wahrscheinlich funktionieren. Dann sei es für mich, ich glaube, ich bin halt eher so weniger der performative Comedian, als dass ich mich da jetzt hinstellen könnte und ich weiß es nicht. Wahrscheinlich könnte ich trotzdem, ich würde eher versuchen, mit anderen Verwirrungstaktiken Leuten ein Lachen abzuringen, als dass ich mich da jetzt hinstellen würde, den Gong schlagen und dann komme ich mit einem Kostümchen raus. Aber gut.
Ich fände es aber auch ganz geil.
Ja, ich glaube, also gut, aber was...
Ich glaube ja trotzdem, ich glaube, dass das ja Talente sind, die du noch nicht kennst von dir. Da bin ich auch fest von überzeugt. Ich glaube, dich in einem lustigen Kostüm, also mein Vater, ne, ja. Der hat, also, was ich safe mitnehmen würde,
ja.
Mein Vater hat ein riesiges Bratwurstkostüm.
Ja.
Das hat er irgendwann mal machen lassen für Badesalz. Ja. Das haben die so, das liegt schon seit 30 Jahren in diesem Haushalt rum. Und das ist immer wenn ich das sehe, fange ich schon an zu lachen, weil es einfach so dumm ist, dass mein Vater ein Bratwurstkostüm hat. und das ist immer was, wo ich denke, so, einfach, also wenn jetzt, keine Ahnung, Rick Cavanian in einem Bratwurstkostüm, wenn der Vorhang aufgeht, Rick Cavanian wird in einem Bratwurstkostüm, würde ich safe, das würde mich komplett töten. Sowas halt. Also
ja,
ich finde, ja. Diese Sendung, umso alberner es wird, umso besser funktionieren die Figuren.
Ja.
Das, der alberne Humor, der oft im deutschen Comedy nervt oder generell bei Comedy nerven kann, der funktioniert hier perfekt. Und ich finde halt, dass genau wie du richtig sagst, ein Tommy Schmidt ist ohne Zweifel ein wahnsinnig lustiger Kerl, aber das Problem ist halt, dass der, dass das da nicht so funktioniert. Und der Moment, wo er anfing, wo ich dachte so, jetzt kommt er, wo er diesen Sprachcomputer ausgepackt hat, da wurde er dann abgesägt. Und da war ich so, Und bei Klaas war ich halt die ganze Zeit so, also bei Klaas habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was soll das denn werden? Weil, also, ich finde Klaas mega lustig, keine Frage. Mag den total, sympathisiere sehr mit dem, aber ich bin halt so, ich sehe ihn halt nicht in dieser Show.
Ja, weil er, weil er nicht albern genug ist manchmal, oder was?
Ja. Und ehrlich, ja, weil ich nicht albern genug ist und ehrlich gesagt habe ich das auch so ein bisschen bei Lari gedacht, wo ich dachte so, ja, funktioniert das? Aber sie hat ja auch eigentlich diesen Humor, wo sie öfter mal in Rollen schlüpft und so. Sie hat das gleiche gehabt wie Tommy Schmidt, weil sie war in diesem Moment, wo sie diese Wurstbudenverkäuferin war.
Ja.
Und da dachte ich so, jetzt kommt's. Und da musste ich auch schon lachen, wie sie angefangen hat zu reden, so dumm. Aber dann wurde sie von Pastewka richtig hart ausgebremst.
Ja, ja.
Der auf alles
eine Antwort weiß.
Ey, der Typ ist halt einfach, das ist so krank, Mann, wie schnell der ist.
Ja, ja.
Also was der für ein Speed hat, was Comedy angeht. Naja, und dann wurde ja auch noch jemand rausgewählt. Dann hatte sie auch die Chance zu performen.
Ja, das fand ich auch ein bisschen schade, weil, also, genau, wie du gerade sagst, so, weil ich musste auch lachen, als sie da rauskam und dann mit ihrem Heidelberger Dialekt dann irgendwie da so versucht hat, Pommes zu verkaufen. Das fand ich schon sehr lustig. Und dann kam erstmal Pastewka, der ihr direkt reingegrätscht hat. Und dann wurde direkt jemand rausgewählt und danach hat sie dann auch das Kostüm ausgezogen. Es war halt irgendwie ein bisschen blöd. So, ich glaube, wenn sie das noch ein bisschen länger hätte machen können und jeden so anzusprechen, dann wäre da safe jemand dabei rausgeflogen. Das war schon eine gute Nummer. Man muss sich halt im Vorfeld echt was überlegen. Hat sie gemacht immerhin. Also ich finde es zum Beispiel... es gibt halt immer so Leute, wie du auch vorhin schon gesagt hast, wie Gerd Boning oder so, die sitzen dann halt da ihre Zeit ab und machen da relativ wenig. Das finde ich dann auch ein bisschen langweilig. Also auch, ja, aber naja, ich bin sehr gespannt, was auch noch von so Leuten kommt wie Annette Frier.
Von der hat man noch gar nichts gesehen.
Also ich bin auch sehr gespannt, was noch Bastian alles abreißen wird. Da gab es einen kleinen Vorspann zu der dritten und vierten Folge mit Bastian Pastewka und da dachte ich mir schon, oh je, das wird richtig lustig. Der Typ ist einfach für mich, ich hab's schon so oft gesagt, gibt ganz wenige Leute, wo ich so sag, so ey, das sind für mich so absolute Vorbilder und Bastian Pastewka ist halt absolut eins davon. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der hat ja hier Wer stellt mir die Show moderiert, die Joko-Show. Und das
ich
war
hab's nicht gesehen,
ein
aber ich hab's,
Feuerwerk, Max. Das
aber
war
ich habe von allen Seiten gehört, dass das das Unfassbarste war. Also auch Jesse und so, alle haben gesagt, das ist das Krasseste.
Einfach ein absoluter King. Das ist jemand, der liebt das Fernsehen, der liebt die, der liebt einfach die Bühne. Aber auf so eine wertschätzende Art, auf so eine, ja, es ist einfach wunderschön. Er schafft es mit einem ganz, ganz, das ist ja auch das, was ich immer wieder betone. Ich finde, dass man so einen dollen Humor, ne, so einen, so einen Rumschrei, sehr das so Mundschuh-Humor, das finde ich niemals so gut, wie wenn es jemand schafft, mit ganz unschuldigem Humor trotzdem alle Leute ganz, ganz doll zum Lachen zu bringen, weil das ist, finde ich, die Königsdisziplin. Und das macht Bastian Pastewka in Deutschland so gut wie fast kein anderer. Und keine andere. So, dann Tane ist, glaube ich, auch noch, die kann auch noch eine richtige Waffe werden. Ansonsten, ich weiß gerade gar nicht, wer noch alles drin ist. Aber ich bin mal gespannt, wer die Nummer am Ende gewinnt, aber darum geht's ja nicht. Es geht ja nur darum eigentlich, dass jeder mal so ein bisschen seine Bühne nutzen kann und dass man auch mal wieder sieht, was die Leute so können. Ich glaube, Teddy ist seit der ersten Staffel auch bei vielen Leuten, hat ein ganz anderes Standing. Also es gab super viele Menschen, denen ich schon vorher immer gesagt habe, ey, den finde ich richtig witzig. Und da kam immer so, ah, ich weiß nicht, wie ich den so finde. Du hast es ja auch ganz gut auf dieses Netflix-Special bezogen. Mhm. Aber nach der ersten Staffel da, die, das muss man wirklich sagen, legendär war, ja, ist es natürlich schon ein ganz anderer Schnack. Ich finde, was man auch noch machen sollte, ist ein Format, dass man alle Podcaster Deutschlands in so ein Haus sperrt, so Reality-mäßig. Und dann, das Ding ist, dann werden immer so Themen angefangen von Leuten, die ins Haus kommen und die Podcaster dürfen aber nicht darauf einsteigen. Und wenn sie darauf einsteigen, dann müssen sie eine ganz belanglose Geschichte erzählen, die nicht unterhaltsam oder witzig ist. Und sobald jemand eine gute Anekdote raushaut, fliegt er raus. Und das stelle ich mir einfach gut vor, wie einfach alle da sitzen und es kribbelt ihnen in Beinen, in den Füßen und die wollen unbedingt was dazu sagen. Okay, kommt rein und sagt so, Mann ey, heute Bahn gefahren. Und, jemand von euch in letzter Zeit Bahn gefahren? Und dann sitzen sie alle da,
ja, ich habe auch so eine witzige Bahngeschichte noch.
Ja, und nee, geht nicht, Kollege. Ich bin
auch ein Podcast.
Ja, sowas.
Ja, nur so Podcaster. Sehr gut, das fände ich toll. Aber da könnt ihr mal drüber nachdenken.
Aber ich muss schon sagen, ne, als Tommy Schmidt so da saß und sagte, ich bin Podcaster, da war das schon, ey, das ist, ich meine, so, this is where I come from, weißt du? So, da war ich wirklich so, okay, krass, so vor 7 Jahren, wenn jemand noch irgendwo, das gab es vor 7 Jahren nicht, als wir angefangen haben.
Nee.
Dass irgendwo einer im Fernsehen saß und sagt, ich bin Podcaster. Ja. Und jetzt guckst du Comedy-Formate und Leute sind halt damit Millionäre geworden. So, also das ist einfach so, wow, okay. Das ist richtig, ja. Das ist krass, Mann. Das ist auf jeden Fall irre, was da die letzten, da habe ich gestern, es war schon so ein kurzer Gänsehaut-Moment, als er gesagt hat, ich bin Podcaster. Ich meine, er hat danach auch direkt relativiert und hat gesagt, ich weiß, ganz schlimmes Wort. Und da dachte ich mir so, warum jetzt eigentlich schon wieder das runtersprechen? Also ist doch, sei doch mal stolz, Tommy Schmidt, ja, wenn du das hier hörst. Aber nein, warum muss man das direkt wieder schlecht reden? Dann sagt er einfach, ich bin Podcaster. Ist doch okay.
Das ist ein Reflex. Ist halt jetzt neu. Das ist ein, das ist natürlich ein Reflex, ja, den man sich
anschaut. Scheiß Reflex. Ja, den kann man auch einfach mal auslassen. So, ja. Das ist so, das ist wie wenn man sagt so, ja, ich setz mich auch nicht hin, hi, ich bin der Max. Ja, ich weiß, bin ich ja fett. Also, keine Ahnung. Das ist, also, ja, mach das doch einfach nicht.
Ja, ich bin der Max. Ich weiß, ein zu kurzer Name. Es tut mir wahnsinnig leid. Tschüss. Und ja, es ist halt. Es ist halt irgendwie so, man erhofft sich dadurch immer so ein bisschen sympathisch zu wirken, ne? Wenn man jetzt was geschafft hat und in dem Bereich natürlich wahnsinnig erfolgreich ist, dann soll es ja immer so ein bisschen, da will man ein bisschen immer understaten. Aber ich finde auch, man kann das schon sagen, wenn man Podcaster ist. Ich meine, da wird ja jede Woche, die liefern ja jede Woche ab und die sind ja auch ein sehr, sehr erfolgreicher Podcast, der erfolgreichste Podcast Deutschlands.
Das ist ja auch einfach inzwischen eines der krassesten Medien. Also Podcast ist
nach
ja
unserem,
so das
nach unserem hier. Und das kann man, da kann man schon auch stolz drauf sein und das auch einfach sagen. Also ich verstehe auch nicht, warum. Danach sagt er, ich bin aber auch noch Moderator einer von so einer Late-Night-Show. Dann denke ich mir so, ja, aber das ist doch nicht mehr oder weniger wert als, man darf ja auch nicht vergessen, wie viele Leute man damit unterhält. Ich finde auch ein YouTuber oder eine YouTuberin, die darf das ruhig sagen. Ich verstehe auch nicht, warum, wenn du Influencerin bist und du machst es gut und du hast einen, und du machst deinen Job einfach gut und du bist eine gute Werbeträgerin, ja, dann darfst du das sagen. Dann hast du dann hast du das Recht erarbeitet, dass du das so sagen kannst. Und das ist einfach so, Leute. Es gibt so dumme Jobs, mit denen, wo wirklich Leute richtig, richtig viel Geld verdienen, damit, dass sie wirklich schlechte Arbeit machen. Man darf schon zugeben, wenn man Woche für Woche es schafft, und das schafft er ja offensichtlich, ganz, ganz viele Leute zu unterhalten. Naja, gut, also das war unser kurzer Ausflug
wir werden uns da auf jeden Fall nochmal updaten.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich gucke das super gerne. Ich habe mich auch drüber gefreut, und selbst wenn eine Folge mal mehr oder weniger stark ist, ich freue mich einfach, das zu schauen. Das ist so ein kurzweiliges Format.
Auf jeden Fall. Mega Spaß.
Genau.
Aber es muss ich halt schon wirklich mit einer legendären ersten Staffel messen. Und das ist halt, das ist immer undankbar.
Ich fand interessant, was Leute so witzig finden, hab mir auf Twitter mal so ein bisschen durchgelesen, wie so die Reaktionen sind. Und Bulli hat einen Gag gemacht und dann war ich so, Ja, also finde ich einen ganz, ganz schwachen Gag. Ich habe so wirklich mit den Schultern gezuckt. Ich war so, ja, finde ich okay, dass er das sagt, aber hat mich einfach nicht berührt. Und zwar kommt Klaas an und schmunzelt im Aufzug, hat einen Koffer dabei und dann sagt Bulli, der schmunzelt so, der hat bestimmt den Joko im Koffer. Und dann dachte ich so, ja, also kann man sagen, ne, weil Sendezeit muss ja irgendwie gefüllt werden und man muss ja irgendwie alles kommentieren, wenn, das ist ja sein Job, alles zu kommentieren, am Ende wird es halt irgendwie zusammengeschnitten. Hm. Vielleicht hätte ich den Gag auch gebracht, weil man muss halt alles kommentieren. Und dann sehe ich auf Twitter, dass die Leute das super witzig fanden, diesen Satz. Also die schreiben halt alle so, Mann, wie witzig war das eigentlich, als Bulli gesagt hat, vielleicht hat er den Joko im Koffer. Und dann dachte ich mir so, wow, Alter, das ist wirklich krass, dass das die Leute so witzig finden. Da bin ich manchmal wirklich richtig überrascht, was Menschen so witzig finden. Und naja, aber gut, das wollte ich nur noch angefügt haben. Wir werden euch updaten, Leute. Wir werden mal wieder irgendwann was raushauen zu LOL. Wahrscheinlich, wenn es dann vorbei ist, sowas wie ein Fazit. Ja, ihr könnt es jetzt gucken. Wo gibt es das eigentlich zu schauen?
Auf Amazon Prime.
Sympathisches Unternehmen haben wir gerne für Werbung. So, dann
Grüße Jeff auch an der Stelle. Jeffrey Bezos. Naja.
CEO, Entrepreneur, born in 1964, Jeffrey Bezos. So.
Gut, nochmal.
Würde ich mal sagen, kommen wir mal zu dem, was du mitgebracht hast, Maxi, weil ich habe gar keine Ahnung, was es ist. Du hast mir gestern schon, ein bisschen was davon erzählt, hast mich gefragt, ob ich das auch geschaut habe. Und ich habe so ganz cool getan und gesagt, nee, habe ich noch nicht geschaut. Aber eigentlich habe ich mir gedacht, was ist denn das? Ich bin sehr gespannt, was du mir jetzt erzählen wirst.
Okay, du hast wirklich nicht davon, okay.
Nee, ich krieg doch nichts mehr mit.
Gut, ich auch nicht. Marvel kennst du. Marvel hat ja dieses Jahr ein Riesenprogramm abgefeuert, ne, bis dato. Also wir hatten jetzt WandaVision, wir hatten Falcon and Winter Soldier, wir hatten Loki, wir hatten außerdem noch Shang-Chi und wir hatten Black Widow.
Oh, ich hab nur Loki geschaut und WandaVision die ersten paar Folgen.
Aber eine Riesenphase dieses Jahr und ich muss sagen, mir hat das alles sehr geschmeckt. Also ich fand die ganze Marvel-Phase dieses Jahr ultra krass und gerade den Shang-Chi-Film, über den hatten wir ja gar nicht gesprochen, muss man auch nicht, habe ich auch bei Mancave und Nukular schon gemacht. Aber gerade den fand ich überraschend gut, weil ich von dem nichts erwartet hatte. Ich habe gedacht, es wird so ein generischer Marvel Martial Arts Film und dann hat er ja so ganz absurde Züge genommen mit wahnsinnig gutem Humor und einen ganz großartigen Ben Kingsley und keine Ahnung. Also der hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und war eine gute Marvel-Phase und ich bin richtig Marvel-Fan dieses Jahr nochmal geworden. Also wirklich so auch ein bisschen mehr als davor, weil mich das alles irgendwie gekriegt hat. Und um die Marvel-Phase, es geht, ist ja noch nicht vorbei. Es kommen ja noch zwei Filme. Wir kriegen ja dieses Jahr noch einen neuen Spidey und wir kriegen Eternals und es kommt auch noch die Hawkeye-Serie vor Weihnachten. Und das ist auf jeden Fall krass. Also 5 Serien plus 4 Filme ist schon heftig in einem Jahr. Naja, auf jeden Fall gibt es auch noch eine Serie, auf die ich die ganze Zeit so geguckt habe, so nach dem Motto, ja, die wird bestimmt Spaß machen, aber ich erwarte nicht zu viel, weil ich gedacht habe, so, die wird wahrscheinlich, also die What If. What If stellt sich der großen Frage, wie der Titel schon sagt, was wäre wenn? Es wird alles erzählt vom Watcher. Der Watcher ist so ein Typ, der lebt in der Mitte des Multiversums und guckt so drauf und stellt immer in einer Folge eine Frage, was wäre zum Beispiel, wenn
Arzis den Krieg gewonnen hätten.
So war es quasi, nur halt mit Marvel-Figuren. Mhm. Also der sagt, was wäre zum Beispiel, wenn Captain Carter, also die, wenn nicht Steve Rogers Captain America geworden wäre, sondern Carter. So, und dann gibt's halt Captain Carter. So, und das ist dann quasi der erste Cap-Film, aber mit ein bisschen so erzählt mit einer Frau, also mit Carter. Und Steve Rogers spielt dann auch mit, aber ist eigentlich noch in seiner kleinen, dünnen Rolle als Stift in den Hydro Stomper. Oder es gibt eine Frage, was wäre, wenn Killmonger, der Bösewicht aus Black Panther, wenn der Tony Stark gerettet hätte, so als der damals sein, also wenn der nie Iron Man gewesen wäre.
Ja.
Und was wäre, wenn Thor ein Einzelkind gewesen wäre? Und die Serie stellt sich immer solcher Fragen. Und was wäre, wenn Zombies die Welt heimgesucht hätten und sowas? Und dann siehst du halt Superhelden als Zombies, Captain America, Falcon und so weiter und so fort. Und das geht immer 25 Minuten, stellt sich immer einer Frage, der Watcher kommt am Anfang immer rein, erzählt das ganz kurz, sagt so, was, doch, ich kann nicht eingreifen, ich kann nur beobachten, denn ich bin nur der Watcher. Und dann geht's immer los. Ist
ja wie bei Big Brother.
Ja, quasi. Und dann kommt immer irgendein Szenario, wird immer ein Szenario aufgemacht. Aha. Und das Ganze ist so computeranimiert, so halb computeranimiert, halb gezeichnet, hat einen eigenen Look.
Ich mag den Crow-Film. Ganz gern.
Oh Gott, Alter. Der Crow-Film. Ey, dass der gerade in deinem Kopf hochkam. Ey, den hat jeder vergessen, einschließlich Crow.
Dieser Drecksfilm, Alter.
Oh, fuck, war der scheiße, Max. Weißt du noch, auf Tour, als wir den gucken wollten? Jeden Tag einmal. Und dann haben wir irgendwann gesagt, nee, wir gucken jeden Tag nur 20 Minuten, weil wir es nicht ertragen, wie schlecht das ist.
Wie ist der nochmal? Zeiten ändern dich, ja. Jetzt.
Der ist Zeiten ändern dich, der Crow-Film.
Das stimmt doch gar nicht. Nee, deine Zeit ist jetzt, oder? Hieß der, glaube ich.
Glaub schon, ja.
Boah, Mann, war der scheiße, Alter.
Naja, sorry.
Naja, auf jeden Fall. Ja, das war kein Teil der Marvel-Phase, glaube ich. Auf jeden Fall, die Serie kommt halt jeden Mittwoch raus. Jetzt achte Folge war jetzt richtig krass, weil sie jetzt auch, weil ich. Also ich habe mir gedacht, es werden einfach nur ein paar Geschichten und die werden so abgefeuert und dann ist das Ganze rum. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass da viel mehr Background drin ist und dass das wahrscheinlich sogar alles mit in die Filme geht. Also, dass das sich mit auf folgende Phasen auswirkt, weil ja auch das Multiverse of Madness dann noch bei Doctor Strange aufgemacht wird. Und auch viele Folgen mit einem Cliffhanger aufhören. Also ich weiß nicht, wie sie das jetzt zusammenlaufen. Die letzte Folge, da wird das Multiversum sogar gebrochen. Also da passieren ganz krasse Sachen. Die letzte Folge war echt ultra krass. Das war, wenn Ultron in Age of Ultron gewonnen hätte. Mhm. Und das ist so absurd gewesen und hat so eine krasse Metaebene erreicht. Und da war ich wirklich so da und saß so da und war so, wow, ist die Serie auch wieder krass geworden. Wow, ist das. Und ich guck das wirklich jede Woche sehr, sehr gern, weil es halt manchmal auch einfach Quatsch ist. So, also die Folge, wo Thor einfach nur Party-Thor ist und seine Aufgabe ist, nicht das Böse zu kämpfen, sondern einfach nur Planeten heimzusuchen und dort riesige Partys zu veranstalten, ist einfach nur komplett dumm. Aber hat auch sehr viel Spaß gemacht. Oder auch die Zombie-Folge, so, wo dann Leute im Internet sich darüber aufgeregt haben, dass es keine gute Zombie-Folge ist, weil sie die Zombie-Regeln brechen. In einem Fantasy, in einer Fiktion hat man die Regeln gebrochen, weil die Superhelden.
Oh, ich liebe, wie dumm die Leute sind.
Ey, ich liebe das auch. Ja. Naja, auf jeden Fall unterm Strich, ich finde, das ist. Also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht bis dato. Es gibt natürlich Folgen, die holen einen ein bisschen mehr ab, weil das vielleicht einem mehr sein Thema ist in der Marvel-Welt und manche sind es ein bisschen weniger. Ich finde, wie gesagt, momentan, wie das Ganze zusammenläuft, wie die eine, also ich finde es, als Endgame zu Ende war, ne, habe ich mir gedacht, so, ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal was wird mit Marvel, weil das war so, naja, also ihr habt halt jetzt eigentlich alles erzählt und das ist jetzt einfach, ihr habt so mit so einem krassen Knall aufgehört, was soll denn danach noch kommen? Und ich muss sagen, dass alles, was danach jetzt passiert ist, also gerade das ganze Jahr 2021 in seiner Gänze, war für Marvel-Fans auf jeden Fall der absolute Kracher. Und es ist extrem, extrem gut. Und es macht, ich glaube sogar, dass diese Phase, wenn ich das jetzt alles hier sehe, in seiner Gesamtheit, dass das noch besser ist. Also, dass mir das noch besser gefällt, weil diese ganze Multiverse-Geschichte und sowas, das ist schon abgedreht und du kannst halt noch mehr auf die Kacke hauen. Und ey, das macht alles mega krass viel Spaß. Also es ist einfach alles mega geil. Und deswegen, What If macht einfach mega Bock. Das ist vielleicht die Marvel-Serie, die mir am meisten Spaß macht, weil sie einfach so, nuts ist teilweise.
Okay. Weil sie alles zulässt halt.
Ja, ne? Weil du hast, genau, das ist die Option, einfach alles zu machen. Es gibt dann eine mit Guardians of the Galaxy, Alter, da ist dann T'Challa ist dann, also was wäre, wenn nie Quill Star-Lord geworden wäre, sondern T'Challa, also Black Panther. Und dann geht's auch zum Collector und das ist alles mega geil gemacht. Also der ganze Teil beim Collector, dass auch dann Thanos irgendwie so sich anschließt, weil man ihm ausgeredet hat, weil Black Panther, also T'Challa hat ihm ausgeredet, dass er das mal macht mit den Steinen. Und er dann sagt, naja, ging's ja eigentlich nur um Optimierung. Und dann unterhält sich Thanos so dumm über seinen Plan und hat das eigentlich so ganz eigene Humor-Layer. Also es ist schon witzig geschrieben, die haben auch im Englischen fast alle Original-Synchronsprecher, also fast alle Schauspieler, sogar der verstorbene Chadwick Boseman hat sogar noch sich synchronisiert kurz vor seinem Tod in der Serie, also ultra krass. Es macht mega Bock, es ist einfach eine geile Marvel-Phase. Ich fand ja auch Black Widow gut, aber das hat jetzt, also What If hat es echt nochmal auf die Spitze getrieben. war echt krass. Bin noch auf die letzte Folge gespannt. Aber es macht echt Bock. Und wenn man irgendwann mal wieder Lust hat, Marvel zu gucken, wenn es sich irgendwann mal wieder hinzieht, das ist nicht das schlechteste Jahr für die Filme. So, also Shang-Chi, der ist so absurd zwischendrin, wo ich echt nur da saß im Kino und war so, wow, bist du ein großer Quatsch. Aber halt so auf dem geilsten Level. Das ist schon schön, dass sie sich auch, also dass die es immer noch schaffen, dass sie mich überraschen. Das ist halt nach, und das meine, man muss immer wieder sagen, das MCU, man kann es mögen, man kann es nicht mögen, man kann sagen, das ist alles durchkommerzialisiert bei Disney. Aber am Ende des Tages, das überrascht mich jedes Mal. Aber ich muss sagen, dass du ein Franchise aufbaust und sagst so, wir haben jetzt, keine Ahnung, jetzt schon 4 Serien und wir haben irgendwie, keine Ahnung wie viele Filme, ich habe aufgehört zu zählen, 20 Stück oder so. Und alles matcht ineinander und alles macht irgendwie Sinn und alles ist miteinander verknüpfbar. Das ist schon beispiellos. Das gab es halt einfach noch nie. Mhm. Also selbst Star Wars war ja nicht darauf angelegt wie das MCU. So. Das ist irre. Also das ist schon krass und finde es immer noch einfach mega unterhaltsam. Und man muss daraus immer noch keine Raketenwissenschaft machen, sondern es macht einfach nur richtig Bock.
Ja, sehr schön besprochen. Ich bin bei diesen ganzen Marvel-Sachen natürlich irgendwie, ich merke, dass ich das einfach immer wieder vergesse, was da alles ist. So, also du sagst dann irgendwie Ultron und dann denke ich mir so, keine Ahnung, wer das nochmal war. Irgendwie gibt es einen Film, der heißt so Age of Ultron und dann zeigst du mir den auf dem Handy und dann sage ich, ah ja, doch, ich glaube, ich weiß wieder, wer es war. Und ich merke aber einfach, dass mein Hirn, ich habe Marvel-Amnesie, das bedeutet, ich gucke mir einen Film an, freue mich währenddessen, finde den danach noch ganz kurz gut und dann macht es einmal und ich habe alles vergessen. Und ich finde, das ist auch okay, denn Marvel schafft es ja trotzdem irgendwie immer wieder, die Geschichten so zu erzählen, dass man da auch ohne großes Vorwissen die genießen kann und Spaß haben kann. Wenn man das Vorwissen hat, dann wird es natürlich nochmal besonderer und man sieht immer mehr so kleine Easter Eggs und so und weiß auch, wie alles zusammenhängt, aber es funktioniert auch durchaus ohne. Während man jetzt, wenn man bei Dark Staffel 3 Folge 4 angefangen hat zu gucken, muss man sich ganz, also dann denkt man sich, okay, was zum Teufel, was geht's hier gerade, was ist los, ich verstehe gar nichts. das ist ja, also es gibt Serien und es gibt halt Sachen, die sowas schaffen, es gibt welche, die schaffen sowas gar nicht und das muss man wirklich dem Writing von Marvel zugutehalten. Ich finde es auch erstaunlich, in welch kurzer Zeit die es geschafft haben, so viele die Geschichten zu erzählen, die trotzdem miteinander und nebeneinander funktionieren. Die wurden ja zum Teil gleichzeitig geschrieben. Also das bedeutet ja, dass sie da unfassbare dass sie da eine sehr, sehr große Kontrolle drüber haben. Das macht doch hier Dingsi, ne? Wer hat denn da die Fäden in der Hand?
Paul Feige. Feige hat die. Kevin Feige, nicht okay. Paul Feige. Ja.
Also das ist schon doll. Da kann man seinen Hut vorziehen. Naja, Gudi, willst du dazu noch was sagen? Oder,
So viel gibt es da nicht zu sagen. Okay. Boah, es hat Spaß gemacht.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal ganz kurz noch zur Michael Schumacher-Doku. Der ist, glaube ich, einfach nur Schumacher, Leute. Ich sag, wie es ist.
Gibt's auf Netflix, oder?
Also, um mal ganz kurz vielleicht erstmal über die Formel 1 zu sprechen, über Michael Schumacher zu sprechen. Wie war das denn bei dir, Max? Ist da irgendwie irgendwas bei dir gewesen? Weil es ist ja eigentlich schon deine Zeit gewesen, 98, 99, 2000, als dieser Michael Schumacher-Hype so richtig losging, dass der bei Ferrari war. Ich glaube, seit 96 ist er für Ferrari gefahren. Dann, glaube ich, 5 Jahre lang gar keinen Titel geholt und ab dann ging es los. Hat dich die Formel 1 damals überhaupt in irgendeiner Form interessiert, generell der Rennsport?
Nee. Aber also natürlich, der Schumacher-Hype war halt oberkrass. Also du hast halt, auch wenn du kein Interesse daran hattest, so krass mitbekommen, was das für eine Legende ist. Auch wenn ich ehrlich immer gesagt habe, nicht verstanden habe, warum jemand, der einfach nur im Kreis fährt, so eine krasse Legende ist. Also jetzt mal aus naiver Kindersicht gesprochen. Ich habe das damals nicht verstanden. Ich habe das damals, weil für mich war das so, okay, warum ist der jetzt so krass? Weil, also, ich habe nie verstanden, warum Sportler so ultra krasse Legenden wurden. Aber naja. Dann ich musste super oft sonntags, war ich damals noch bei den, wo waren wir denn da immer? Naja, der Ex-Freund meiner Mutter, der Thomas, der hat immer ganz viel, der war ultra krasser Formel 1-Fan. Der war eh ein riesen Sportfan und für den war die Formel 1 das Heiligste. Und eigentlich gab es jeden Sonntagmittag irgendwo Formel 1-Glotzen. Wir als Kids mussten halt einfach sauft mit, ob wir wollten oder nicht. Und auch wenn wir was anderes machen konnten, wir mussten halt trotzdem da abhängen. Und ich habe das mir immer angeschaut und habe gesehen so, ey, die fahren einfach im Kreis. So, und das gibt mir gar nichts. Ja. Also da war ich als Kind schon und auch heute so, manchmal gucke ich auch so NASCAR eine Minute und denke mir so, das ist das Schlimmste auf der Welt. Naja, und deswegen, der Formel-1-Sport war mir immer egal, das habe ich nie verstanden. Ich will das aber aus heutiger Sicht gar nicht mehr werten, weil Leute, wenn Leute daran Spaß haben, haben sie daran Spaß. Mhm. Gibt auch Schlimmeres. Schumacher war trotzdem so eine krasse Sympathie. Es war halt irgendwie so, er war halt so in der Wahrnehmung der Sportkultur weltweit, war er so, also er war für Deutschland das, was Jordan für den amerikanischen Basketball war.
Oder wir das für war die er für deutschen Podcast.
Oder wir für die deutschen Podcasts. Das, also er war wirklich einfach eine absolute Legende. Mhm. Und er hat auf dem Treppchen gestanden, wo Leute wie Jordan standen oder wie Nowitzki oder keine Ahnung, Messi, so dieses Level. So dieses Mohammed Ali, von, also ja gut, vielleicht steht der nochmal auf einer Treppe drüber, aber so dieses ganz krasse Legendenlevel der Sportler. Da stand Schumacher relativ schnell und absolut beständig. Und ich habe nie so ganz verstanden, warum, aber ich habe es natürlich trotzdem irgendwie gewürdigt und akzeptiert.
Gut. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Jetzt weiß ich ungefähr, wo dein Standpunkt ist. Bei mir war das folgendermaßen. Ich war 1999 9 Jahre alt. Und als ich 9 Jahre alt wurde, ging bei mir die Begeisterung für all das los, was ich auch heute noch liebe zum Teil. Ich habe mit 9 Jahren, es war im, glaube Mai 1999, mit einem Jürgen Klinsmann-Trikot vorm Fernseher gesessen und habe mir das Spiel Bayern München gegen Manchester United angeschaut. Es war das Finale der Champions League. Es war eines der Spiele, die in die Geschichte eingegangen sind. Es war natürlich schon vorher klar, dass es ein geschichtsträchtiges Spiel wird, denn diese beiden großen Clubs treffen aufeinander in einem der wichtigsten oder in dem wichtigsten Clubwettbewerb der Welt, auf jeden Fall Europas. Dann spielen diese zwei großartigen Clubs gegeneinander und ich war damals auf dem Weg hin, entweder Bayern oder Frankfurt Fan zu werden. Und mein Opa hat mich so krass in diese Frankfurt-Richtung gedrängt. Er war so, du musst auf jeden Fall Frankfurt-Fan, Bayern-Fans gehen gar nicht, der Klinsmann ist der schlimmste Mensch der Welt. Was macht Chrissy? Sagt, ich will ein Klinsmann-Trikot. das war irgendwie einfach, um meinen Opa zu ärgern. Und dann gucke ich dieses Spiel relativ neutral mit einer großen Sympathie auf jeden Fall für Jürgen Klinsmann und auch so ein bisschen für die Bayern. Schau dieses Spiel und der FC Bayern verliert eine 1-0-Führung in der Nachspielzeit gegen Manchester United, angeführt von David Beckham. Dieses Spiel war ausschlaggebend dafür, dass ich verstanden habe, dass solche Sachen und Emotionen bei mir ganz nah aneinander hängen. Ich habe geheult wie ein Schlosshund und ab diesem Moment war klar, ich werde für mein Leben lang Bayern-Fan sein. Mein Opa war natürlich tief traurig. Und ich gesagt, nee, ich bin mit diesem Verein 90 Minuten durch die Hölle gegangen. Ich bleibe jetzt mein Leben lang diesem Verein treu. Und deswegen, wenn Leute immer sagen, du bist ein Erfolgsfan, sage ich, nee, ich wurde in einer Niederlage Fan, Leute. Und zwar in der schlimmsten der Clubgeschichte. Das ist auch wirklich immer noch die schlimmste Niederlage der Clubgeschichte, weil die so bitter war. Im gleichen Jahr habe ich sehr viel Zeit immer, oder ich habe generell sehr viel Zeit immer bei meiner Oma, die ich ja sehr liebe, verbracht. Und bei meinem Opa natürlich auch und meine Uroma, mein Opa haben auch noch gelebt und dann waren wir da immer und sonntags gab es meistens Kuchen und Kaffee und oder für mich halt einfach 3 Liter Kaba. Also ich wirklich glaube, ich habe den Weltrekord im Kaba trinken aufgestellt, ungefähr um die Jahrtausendwende. Und saß dann immer unten, wir hatten so eine Wohnung, von der man aus in den Garten kam und da haben wir dann immer drin gesessen und dann lief den ganzen Sonntag nur Formel 1. Das war schon geil. Mhm. So, das ging schon morgens, wurde das Ding angemacht, die Oma riesengroßer Michael Schumacher-Fan. Ich riesengroßer Michael Schumacher-Fan, mit der Oma davor gehockt, die Oma immer, der Schumi, gleich kommt er wieder. Ich so, ja, unseren Schumi. Dann haben wir uns das angeguckt, so gar nichts verstanden natürlich. Ne? Also Start fand ich immer interessant, Boxengasse fand ich immer interessant, wie schnell die tanken können. Und dann das Rausfahren von der Boxengasse fand ich immer interessant und wenn es einen Unfall gab oder wenn wenn dann jemand auf dem Treppchen stand, die haben sich mit Champagner voll gespritzt. Viel mehr habe ich von dem Sport, das muss ich fairerweise sagen, mit 9 Jahren jetzt auch nicht verstanden. Aber natürlich hatte ich eine wahnsinnige Faszination für diesen Ehrgeiz und für dieses, für diesen immer gewinnenden Michael Schumacher. Das fand ich schon besonders. Natürlich ist man dann auch sympathisant mit diesem, ja, dieser, ich würde fast sagen, wahnsinnig pragmatische, fast schon roboterähnliche Deutsche, der in diesem ganz feinen, italienischen, liebevoll gestalteten, wunderschönen roten Auto sitzt. Das war, finde ich, so eine geile Symbiose aus zwei Sachen. Weißt du, auf der einen Seite so dieser Pragmatik und auf der anderen Seite so diese Schönheit. Das fand ich toll. Das hat mich irgendwie schon immer angezogen und ich mochte, dann lief die italienische Hymne, dann lief die deutsche Hymne, wenn er wieder auf dem Treppchen stand, und irgendwie fand ich es toll, das hat mir irgendwie Spaß gemacht, dazu zu sehen. Die Italiener haben geheult, die Deutschen haben geheult, und ich meine, ich brauche ich nichts vormachen, Leute, ihr wisst, ich liebe Italien und ich liebe Deutschland als 9-Jähriger natürlich, so vollkommen klar. Du hast das Deutschland-Trikot an, wenn WM ist und du denkst dir, ja, ist mein Land, yeah, ich will, dass ihr alle gewinnt, Leute, ist einfach nur stark. Da findet man das ja alles noch nicht so kritisch, wie man es vielleicht irgendwann später mal findet. Heute zum Beispiel kann ich mir kein Deutschland-Trikot mehr anziehen, ich finde es irgendwie weird, ich krieg's nicht mehr hin, aber
ja, natürlich.
Das ist, als Kind siehst du das Ganze ja eh nochmal anders. Aber ja, und das waren so diese Sonntage halt immer bei meiner Oma, und der hat gewonnen, hat gewonnen, hat gewonnen, hat gewonnen. Irgendwann später schaue ich dann solche Ayrton Senna-Filme und Dokus und finde raus, was das für ein tödlicher Sport auch mal war, die Formel 1. Also die sind ja wirklich, es gab Jahre, da sind die gestorben wie die Fliegen. Das war absurd. Und als dann Ayrton Senna, der ist dann zu einer Zeit gestorben, als eigentlich die ganze Sache schon wieder einigermaßen im Griff war, als nicht mehr so viele Menschen dabei umgekommen sind. Das war ja, das darf man nicht vergessen, das ist ein tödlicher Sport. Und das hat natürlich auch diese Faszination dieses Sports ausgemacht. Viele gucken sich aus diesem Grund jedes Jahr diese Isle of Man an, was ich sehr bedenklich finde, by the way. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine Insel, da fahren Leute wirklich mit einer Geschwindigkeit durch so eine normale Ortschaft wie bei uns hier Blankenbach rasen da mit Motorrädern, und da wirklich, die sterben wie die Fliegen. Es ist absurd, Max. Es ist wirklich, ich verstehe nicht, warum man das macht.
Klingt super cool.
Das ist so ein ganz komisches Männlichkeitsgehabe. Finde ich ganz, ganz schlimm. Aber Michael Schumacher war ja dann auch Teil, also irgendwie in erster Reihe zu dem Unglück von Ayrton Senna, der dann leider verstorben ist. Die beiden hatten eine große Konkurrenzsituation zu dem Zeitpunkt, und das ist eine wahnsinnig tragische Geschichte. Und dann ging das so richtig, also dieser Ferrari-Michael-Schumacher-Hype um die Jahrtausendwende war der natürlich auf seinem Peak. Die Leute sind ausgerastet, die haben den geliebt, der hat gewonnen, hat gewonnen, hat gewonnen, der war auch irgendwie sympathisch. Und wie gesagt, Jahre später habe ich dann erst verstanden, warum der so gut war. Also, weil der halt auch einfach, er war natürlich, das ist ja das, was man über all diese großen SportlerInnen sagt, immer dieses, die waren so besessen und die haben immer wieder an sich gearbeitet, und der war bis nachts dann irgendwie mit dem Mechanikern, hat er da an seinem Auto rumgeschraubt und hat immer wieder geguckt, wie es funktioniert. Der kam ja aus einer Familie, der Vater hatte so eine Kartbahn, die kommen auch nicht aus reichen Verhältnissen, sondern die haben sich da hochgearbeitet. Mittlerweile sehr, sehr viele reiche Leute, die da Formel 1 fahren, die sind schon Millionäre, bevor sie sich ins Auto setzen, einfach weil es so viel kostet, da hinzukommen. So, das ist, da muss deine Familie einfach schon die Kohle dafür haben, dass du da auch nur ansatzweise dir das leisten kannst, diesen Sport zu betreiben. Und der hat da einfach eine eigene Marke gesetzt und war halt super, super erfolgreich, ganz viele Jahre lang, 5 Jahre in Folge Weltmeister geworden. Und dann auf einmal hatte er schon mal irgendeinen Unfall, irgendwann hat er seine Karriere dann an den Nagel gehangen, ist dann auch mal Motorrad gefahren, hat dann alles Mögliche ausprobiert, ist einfach ein extremer Typ gewesen, wollte immer an seine Grenzen gehen, und ich habe mir das immer angeschaut und habe mir immer gedacht, das wird kein gutes Ende nehmen mit Michael Schumacher. Ich wusste das schon immer, ich hatte da schon immer so ein Gefühl für. Ich dachte mir, das ist so ein Typ, der will immer ans Limit, der will das immer wissen, was alles geht, irgendwann nimmt es kein gutes Ende. Und dann gab es irgendwann die Nachricht, Michael Schumacher hatte einen Skiunfall. Und da denkst du natürlich bei Skiunfall, der war im Urlaub, da denkst du natürlich an nichts Schlimmes, aber bis heute liegt er mehr oder weniger im Koma. Es gibt immer mal wieder Berichte, dass er irgendwie ein bisschen wacher jetzt ist oder ein bisschen mehr am Leben teilnehmen kann, und das ja, ist, die halten sich da sehr, sehr zurück mit Informationen, weil sie gesagt haben, der hat immer unsere Privatsphäre, unser Leben geschützt. Das war immer das Wichtigste für ihn. Privat, es bleibt privat und jetzt schützen wir Michael. Dass natürlich die ganze Welt wissen will, vor allem natürlich die Italiener, die Deutschen, was ist eigentlich mit unserem Michael Schumacher los und was, du kannst dir ja vorstellen, was es da für Angebote wahrscheinlich gibt und wie die baggern, dass die sagen, ey, ich will ein Foto, gibt uns ein Foto, gibt uns ein, wir wollen einmal mit einem Doku-Team da rein.
Das ist so schlimm.
Ja. So.
Man, der liegt da irgendwie.
Ja, genau. So.
Und, ja. Leute sind so ekelhaft.
Natürlich. Aber ich kann auch nicht sagen, dass es mich nicht auch interessiert, ohne Ende. Ich will natürlich auch wissen, was ist mit unserem Schumi? Das ist eine der größten Legenden unserer, ja, der Zeit, in der ich aufgewachsen bin. Und das will man natürlich wissen. So, wie geht's dem? Was ist da eigentlich los? Also, das ist, ja, ist ganz, ist, glaube ich, eine ganz normale Situation. So, jetzt gab es diese Doku und ich war wahnsinnig nervös, weil ich natürlich mich gefragt habe, was erfährt man in der Doku? Inwieweit kriegt man da Sachen gezeigt, die man vielleicht noch nicht gesehen hat? Sieht man ihn mal? Das haben ganz viele Leute vermutet und gehofft. Dann kam die Doku raus und ich merkte schon von einigen, auch der Hotzo und so hat dann irgendwie gepostet, ja, habe irgendwie ein bisschen mehr erwartet und dann war ich auch so, ja, okay, ich brauche mir die jetzt nicht sofort angucken. Weil ich natürlich auch wusste, Max, dass wenn ich mir so eine Doku anschaue, dann fließt es ja einfach nur aus mir raus wie aus einer Gießkanne. Ne, das ist völlig klar. Gut, dann habe ich mir gestern gedacht, gut, Autokinoaufnahme, irgendwas willst du erzählen, komm, jetzt guckst du dir die Doku an, reiß dich mal zusammen. Hab mir diese Doku angemacht und no joke, hab nach genau einer Minute heulend in meinem Bett gelegen. Es hat eine einzige Minute gedauert und ich war komplett hoch aufgelöst via DTV und hab mir einfach nur gedacht, verdammte Scheiße, ich kann nicht mehr. Es gab am Anfang so eine komische Szene, wo ich nicht wusste, ist das eine aktuelle Szene von Michael Schumacher? Sieht man ihn da gerade, wie er, obwohl er eigentlich so halb komatös ist, weil er schwimmt und er streichelt Schildkröten im Meer. Aber er wird so komisch geführt die ganze Zeit, wo ich so dachte, das ist so, sieht so für mich aus wie ein Teil der Therapie. Ne? Er ist natürlich relativ, also er ist kaum zu erkennen, man sieht seine Haare und man sieht natürlich sein markantes Kinn, aber ansonsten hat er eine Schwimmbrille auf und so eine Sauerstoff, so einen Sauerstoffschlauch und so, ist halt am Tauchen. Und da dachte ich mir, boah, krass, ist er das gerade? Und dann war ich natürlich direkt am Heulen. Dann wird im Prinzip so ein bisschen mehr oder weniger sein Werdegang erzählt. Es ist eine normale Dokumentation über Schumacher und erst die letzten 20 Minuten geht es dann um seinen Unfall und wie dann auch noch seine Kinder äußern sich dann nochmal zu ihm und dann sagt sein Sohn, oh Gott, dann sagt sein Sohn, er würde alles tauschen, was er gerade hat, um nur noch einmal mit seinem Vater reden zu können und dann, oh Gott, jetzt kann ich schon.
Scheiße.
Ah! Ja. Ja, da ist es mir einmal ganz kurz, da habe ich dann im Bett gelegen, aber ich so, das kann ich nicht glauben, sag doch sowas nicht. Da habe ich natürlich wieder geheult und so, ne? Und es ist natürlich, es ist eine hochemotionale Dokumentation. Ich meine, das muss man schon wissen, bevor man sich sowas anschaltet. Es ist auch tatsächlich manchmal interessant, glaube ich, wenn man gar nicht wusste so richtig, wer ist eigentlich Michael Schumacher gewesen? Warum spielt er so eine große Rolle? Da wird das wird sehr, sehr gut beleuchtet, seine Frau redet sehr, sehr viel, Corinna, über die Familie, über ihn, über seinen Werdegang. All seine Begleiter kommen da sehr, sehr gut zu Wort und beschreiben den Mensch und Sportler Michael Schumacher eigentlich sehr, sehr gut. Wie gesagt, man hat sich natürlich erhofft, dass es mehr um den Ist-Zustand geht, dass man mehr rausbekommt, wie bestreitet er sein Leben, wie ist es für seine Familie. Ich kann dazu leider ich muss da leider so ein bisschen enttäuschen. Ich kann dazu nicht mehr Infos rausgeben, weil du halt einfach so wahnsinnig wenig bekommst. Ne? Also du weißt, der wohnt da irgendwie auf dem Gelände und mehr weiß man da leider nicht. Aber ich habe auch ich habe auch großes Verständnis dafür und ich und natürlich irgendwie, wir wissen, glaube ich, alle, dass das eine relativ aussichtslose Situation ist, aber glaube ich, und da muss man natürlich dann sagen, ich glaube, da ist er sehr, sehr privilegiert, denn es gibt, also am schlimmsten ist natürlich, wenn sowas passiert und du hast überhaupt keine Mittel. Ich glaube, das Gute ist, Geld hat er genug verdient. Das heißt, er kann er wird wahnsinnig gut umsorgt, schätze ich. Die Familie muss sich keine Sorgen machen. Ich glaube, der eine Sohn ist jetzt auch schon wieder, also ich glaube, die Tochter ist irgendwie so eine Westernreiterin, der Sohn ist auch mittlerweile Formel-1-Fahrer. Ich muss dazu sagen, ich verfolge die Formel 1 überhaupt nicht mehr. Mit Michael Schumacher als der irgendwann da ausgestiegen ist, ist auch mein Interesse ausgestiegen. Das finde ich krass, weil das wirklich selten so ist, dass man nur den einen Sportler gut findet und deswegen eine Sportart schaut. Ja, bei ihm war es mir dann, als er dann aufgehört hat, war es mir total egal. Und ich habe gesagt, nee, brauche ich jetzt auch nicht mehr gucken. Also ohne Michael Schumacher macht die Formel 1 für mich keinen Sinn. Das ist die Situation. Die Doku kann sie empfehlen. Versucht nicht zu hoffen, dass ihr da so wahnsinnig viel über den Ist-Zustand erfahrt, sondern schwelgt einfach nochmal in Erinnerung, was war Michael Schumacher für ein Sportler, was hat ihn besonders gemacht. Man erfährt auch so ein bisschen, warum das so ein großes Ding war für auch die ItalienerInnen, weil der Typ halt einfach, ich glaube nach 20, 30 Jahren es geschafft hat, wieder einen Titel für Ferrari zu gewinnen, für dieses Auto, was ja natürlich für all die Menschen, die aus Italien kommen, fast schon eine Religion ist, ne? Also, dass Ferrari eine ganz besondere Firma ist und so, das wissen wir spätestens seit wir den Le Mans Podcast aufgenommen haben, wo es ja auch dann über die Übernahme von Ford ging und so. Da gibt es ja auch eine schöne Szene mit Enzo Ferrari, der 1:1 aussieht wie Mesut Özil, Leute, ich sag's nochmal. Und Mesut Özil wurde in dem Jahr geboren, als er gestorben ist, das sage ich auch nochmal so. Ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie Reinkarnation gibt unbedingt, aber vielleicht gibt's es und wenn, dann ist Mesut Özil Enzo Ferrari. Aber das war ein tolles Stück Arbeit, sich diese Doku anzuschauen, aber auch wirklich befreiend. Und Leute, wenn ihr einfach wirklich merkt, ihr seid innerlich so komisch angespannt, ihr müsst mal loslassen, guckt euch das an, heult euch mal schön aus und danach geht's auch wieder. Ja.
Macht es.
Ja.
Ja, schön.
Ne? Ja. Ich finde so Sportler-Dokus, ob das jetzt die Michael Jordan-Doku war oder auch diese Doku, die es mal über LeBron gab oder so. Ich finde sowas immer super, super interessant.
Die Party, Last Dance?
Last Dance,
Last
ja.
Party. Last Party.
The Last Party, ja, The Last Dance.
Last Dance fand ich krass mit Jordan. Ja. Aber Jordan ist halt auch nochmal was, da ich mich, fasziniert da ja irgendwie alles dran, so an Jordan und ne, generell amerikanische Popkultur der 90er, finde ich eh krass. Und dann, hat er nochmal auf mich eine andere Wirkung. Da kann ich mich irgendwie mehr mit, in Anführungsstrichen, identifizieren.
Es war die große Zeit der Michaels, ne? Mit Michael Jackson, Michael Jordan, Michael Schumacher.
Die Michis.
Ja.
Ja,
aber ich verstehe, was du meinst. Ich meine, Michael Jordan, ey, das war ja nochmal ein anderes Kaliber an Weltstar. Da, glaube ich, sind wir uns alle einig, weil der Sport auch populärer war. Und der wurde ja von einer absoluten Legende auch noch zu einer Marke. Also dieser Name wird ja, man begegnet diesem Namen ja immer noch ständig. Also Paris Saint-Germain, das teuerste Fußballteam der Welt, läuft auf. Und der Trikotsponsor ist natürlich Nike, aber die haben das Jordan-Logo da auf der Brust. Und das musst du dir mal überlegen. Also das ist ein Team voller Legenden und die laufen aber auf und haben den Jumpman auf der Brust. Und das ist ein Typ, der noch lebt. Ne? Also den gibt's noch, der sitzt irgendwo gerade und hat der Frühstück gerade. Und ich denke mir jedes Mal so, ey, wie kannst du ins Bett gehen abends? Das habe ich immer bei Michael Jackson gesagt, weil es irgendwie so hieß, ja, der nimmt immer so Propofol, um schlafen zu können. Weißt du, na Leute, aber wie willst du denn zur Ruhe finden abends, wenn du weißt, ey, ich bin Michael Jackson, das bin ich, das ist mein Name?
Ja. Das ist, also, ich glaube, diese, das ist immer so krass unterschätzen, was man auch mit sich, was man für eine Last mit sich rumträgt, wenn du so eine Person bist.
Ja.
Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall, ich gucke auch gerne so Dokus über so Personen. Also, ich habe auch letztens diese Bob Ross-Doku geguckt, die jetzt auch auf Netflix ist, da geht es ja nochmal um was anderes. Da geht es ja so darum, wie er verstorben ist und was mit seinen Anteilen passiert ist und so, dass seine Familie halt quasi nichts sieht von dem Geld, weil diese andere Familie, die ihn damals so ein bisschen entdeckt hat, die hat sich ja die kompletten Rechte und alles, was mit Bob Ross heute an Merchandise passiert, geht ja dann alles irgendwie in die Tasche von denen und keinen einzigen Cent an den Sohn und sowas.
Krass.
Aber man guckt schon ganz gerne so, also da geht es ja dann trotzdem auch erstmal die erste Stunde der Doku, geht es ja ganz viel um ihn und um ihn als Person und wieso seine Kunst und dieses ruhige so, okay, we do, it's a happily accident. Und so, dass er immer so dann ganz ruhig geredet hat und sowas und wie sich das so entwickelt hat, da geht es dann erstmal um ihn als Person. Und das war auch ganz cool. Also ist jetzt überhaupt nichts Besonderes, das habe ich so nebenbei beim Steuermachen geguckt, aber fand's irgendwie ganz sweet. und auch ein bisschen traurig.
Wo kann man das
aber
schauen?
Ich gucke halt gern Netflix auch, okay. So eine Netflix-Doku. Aber ja, es gibt halt inzwischen so viele so Dokus, die so persönlich über so Persönlichkeiten sind. Ich finde, so über gerade so Legenden in den verschiedensten Sektoren. Ich meine, jetzt ist Bob Ross immer was anderes als Michael Schumacher. Mhm. Aber natürlich auch auf seine Art irgendwie eine Legende. Mhm. So, und dann so ein bisschen da noch so Hintergründe zu erfahren. Ich mag das halt immer ganz gern. Ja,
ich freu mich, wenn über mich ein Doku erscheint endlich. Ja. Weil das würde ich gerne sehen, wie immer mein Leben in der Doku. Da gibt es so 40 Minuten, da geht es darum, welche Brötchen ich gern mochte.
Ja.
Ja.
Also er mochte auch so einen Weizenkracher, aber manchmal hat er auch so einen Sonnenblumenkern, also wenn es so besonders körnig oben drauf war, das fand er auch ganz gut. Butter meist salzig, aber auch sitze ich dann da mit so einer ganz kleinen Brille.
Genau.
Naja, und er sehr alt immer, auf jeden Fall.
Ich weiß noch ganz genau, wir sind morgen zum Bäcker gegangen.
War schon ein Arschloch eigentlich.
Laugenfern, er hat wahnsinnig viel mit Lauge gegessen und wir haben uns immer gefragt, wo führt das hin? Da kommt so eine dramatische Musik und so und ich ganz so ein Laugenbrötchen, das ist so irgendwie so Footage von mir mit so einer alten Sony-Cam aufgenommen, wie ich so ein Laugenbrötchen morgens esse. Ja, das war irgendwie so ein Ding, wir wussten nie so richtig, wo das hinführen soll, aber Lauge hat er irgendwie geliebt. War er nicht derselbe, wenn er morgens nicht sein Laugenbrötchen bekommen hat. Jetzt keine Ahnung.
Ja, genau, so reden wir dann. Das wird dann
ja, natürlich. So
dann Tefka, der
ja, genau, so muss er reden dann so. Ja. Er hat immer sein Laugenbrötchen gegessen. Gut, ja, das war.
Naja, ist jetzt, aber eine Frage habe ich noch dazu. Ist das jetzt eine Serie oder ist das eine große Doku?
Das war eine große Doku, genau.
Okay.
Genau, damit ist das Thema auch abgehandelt. Guckt euch das gerne an. Ich finde, heute hatten wir einen schönen bunten Blumenstrauß an tollen Themen. Das war gut. Gab was Witziges, Max, ne? Dann gab es so ein bisschen actionmäßig hier mit dir, mit deinem Marvel-Kram. Und dann gab es hier nochmal hinten raus Sport. Sport! Wird ja hier so selten besprochen. Da können sich die Leute heute mal, können die Leute heute mal 5 Sterne geben bei iTunes, sag ich dir ganz ehrlich. Sagen, heute war alles Tip dabei. Top. Toll, alles abgedeckt. Ging um Brötchen, ging um Sport, ging um alles. Gut.
Gut.
Dann würde ich sagen, wir hören uns in 2 Wochen wahrscheinlich wieder. Ne?
Ja.
Wenn es wieder heißt, der Tütata, da sind wir wieder. Und ja. Ich sagte, wie es ist, ich habe jetzt Hunger. Ich muss jetzt ein Brötchen essen.
Macht das. Laugenbrötchen. Gut, Leute, dann öff die Böff und tschüss, ne?
Tschüss.